Ja, so macht Chemie doch gleich Spaß, guck mal. Da müssen sozusagen meine Alarmglocken oder Tausend in euren Einheiten angehen, dass ich eine Gefahr haben könnte, dass ich meine
Ja,
Bauchspeicheldrüsenentzündung.
wobei ebenso spielt eine Riesenrolle ein vermehrter Alkoholkonsum.
Schatzkiste Prävention, der Schlüssel gegen Herzinfarkt und Schlaganfall. Prävention to go. Herzlich willkommen bei unserem Gesundheitspodcast, präsentiert von der Dachgesellschaft Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Hier hören Sie von führenden Medizinexperten, wie Sie Ihre Gefäße freihalten und so Herzinfarkt, Schlaganfall und weitere Komplikationen verhindern können. Warum to go? Stecken Sie diesen Podcast in die Tasche und laufen Sie dabei. Die Länge wird einem angenehmen Spaziergang oder einer Trainingseinheit entsprechen. Auf geht's!
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast heute über sogenannte Triglyceride. Ich freue mich sehr, dass ich nochmal unseren ausgewiesenen Fettstoffwechselexperten, Herrn Professor Klose aus Bremen, hier bei mir begrüßen darf. Lieber Gerald, was heißt denn Triglyceride? So ein komisches Wort, ne? Also wofür steht denn das Triglycerid?
Triglyceride sind eine Fettsubstanz, die in unserem Körper überall vorkommt, die Sie, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, im Alltag in Form von Ölen, in Form von Fett bei tierischen Lebensmitteln sehen können. Das sind in der Regel immer Triglyceride. Chemisch sind Triglyceride dreifache Ester des dreiwertigen Alkohols Glycerin mit drei Fettsäuremolekülen.
Ah, da kommt also das Tri her, Gerald. Hm?
Daher kommt das Tri.
Tri, ja. Wie drei.
Diese drei, also das Glycerin, ist ein Alkohol chemisch und die Verbindung, die Verästerung mit Fettsäuren, die lässt dann Triglyceride entstehen.
Ja, so macht Chemie doch gleich Spaß, guck mal. Und sag mal, diese Triglyceride, wie können wir die denn einteilen, die Erhöhungen?
Ja, erhöhte Triglyceride im Blut werden eingeteilt nach dem Schweregrad von Erhöhung der Triglyceride. Im nüchternen Zustand haben die meisten Menschen Triglyceridkonzentration unter 200.
Und die Milligramm zweite, pro Deziliter. Ne?
Pro Deziliter. Also, wie viel Millimol sind das?
Normal ist unter 1,7 Millimol.
Unter 1,7.
Ja.
Und die weitere Klassifikation ist nach der Ursache, woher die Hypertriglyceridämie kommt.
Und warum muss ich denn die Triglyceride nüchtern messen? Warum muss ich da als Patient nüchtern ins Labor gehen? Das ist ja eine Qual für mich.
Weil die Triglyceride nach der Nahrungsaufnahme ansteigen. Triglyceride werden mit der Nahrung aufgenommen und dann als Chylomikron, das ist eine Lipoproteinklasse, im Blut transportiert. Und standardisiert sind die Bewertungen für unterschiedliche Formen von Triglyceriderhöhung auf den nüchternen Zustand. Nach einer Fastenzeit oder von einer nüchternen Periode, ist ja nicht gleich Fasten, von einer nüchternen Periode von 8 Stunden sind die Chylomikronen abgebaut und spielen dann keine Rolle mehr. Denn unmittelbar nach dem Essen Triglyceriderhöhung zu haben, ist nicht pathologisch.
Okay, das heißt, mein Arzt kann es also nur bewerten und verstehen, ob das bei mir krankhaft erhöht ist oder nicht, wenn ich nüchtern komme. Dann
ja.
Habe ich das verstanden.
Ja.
Okay. Und ja, und dann gibt es ja so verschiedene beziehungsweise verschiedene Höhen der Triglyceride. Was ist normal, hast du schon gesagt, unter 150 oder unter 1,7. Aber was gilt noch so als mittelerhöht und ab wo muss ich mir denn richtige Sorgen machen? Wo ist es denn stark erhöht?
Ja, also die Einteilung jetzt nach den nüchternen Triglyceriden berücksichtigt also einmal Normalbefund, wie erwähnt, unter 150 oder unter 1,7 Millimol pro Liter. Moderate Hypertriglyceridämien werden zugeordnet bei Triglyceridkonzentration jetzt zwischen 150 und 1000 Milligramm pro Deziliter, entsprechend 1,7 bis 11,4 Millimol pro Liter. Man muss solche Angaben sehen als praktisch als gewählt, als willkürlich gewählt, als arbiträr. Sie sind aber sinnvoll, um Maßnahmen richtig anzuwenden. Und dann gibt es die Konstellation, um die wir uns jetzt sehr bemühen müssen, der schweren, der massiven Hypertriglyceridämie. Und das sind, wie Sie sich jetzt denken können, Konzentrationen über 1000 Milligramm pro Deziliter oder über 11,4 Millimol pro Liter. Und hier hat man nicht nur ein erhöhtes Risiko für kardiovaskuläre Ereignis, sondern auch noch ein Risiko für eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, für eine Pankreatitis.
Das heißt, über 10 oder über 11, da müssen sozusagen meine Alarmglocken oder 1000 in euren Einheiten angehen, dass ich eine Gefahr haben könnte, dass ich meine Bauchspeicheldrüse entzündet.
Wobei dieses Wort Ulrike könnte, das halte ich für die Besprechung der Befunde mit den Patienten für wichtig.
Ja.
Diese Lipidveränderung, die jetzt unser Thema sind und die wir gerne praktisch unseren Patienten erklären, um ihnen eine Möglichkeit zu geben, risikogerecht sich zu verhalten, sind Risikofaktoren. Es gibt immer auch Konstellationen, wo also diese Überschreitung nicht notwendigerweise zu einer Realisierung von Risiken führen. Es gibt also auch Menschen, die jahrzehntelang gesund bleiben mit Abweichung der Lipide. Aber da man das in einigen Konstellationen erst später weiß, nach langen, langen Beobachtungszeiten, ist es also sehr sinnvoll, sich prinzipiell auseinanderzusetzen mit den Möglichkeiten.
Ja, da sollten wir vielleicht noch dazu sagen, Gerald, wenn die Triglyceride, diese Fette so ganz hoch sind, über 1000 oder über 11 Millimol, da wird das Blut ja dann so rahmig, fast wie Schlagsahne, könnte man sagen, oder? Also willst du mal so lipämisches Serum kurz erklären, was das heißt?
Ja, unter lipämischem Serum, lipämisch, das Wort kommt von Lipiden und ämisch bezeichnet also Vorgänge im Blut. Lipämisches Serum ist, dass die normalerweise bernsteinfarbene und klare Flüssigkeit des Plasmas jetzt durch diese Lipide getrübt ist. Und bei einer Erhöhung der Chylomikron, also dieser besonders fettreichen Lipoproteinart, da findet sich also über dem Plasma, wenn man dieses Blut in ein Röhrchen gibt, ein Überstand, der rahmig ist. Und was immer gesagt wird, das verfärbt sich dann so wie Erdbeersahne, wie gemischt, diese Blutwerte oder diese praktisch dieses Blutröhrchen. So kann man das erkennen.
Da habe ich quasi Schlagsahne in dem Blutröhrchen. Ne?
Ja.
Das ist dickflüssig. Ja, lieber Gerald, und du hast ja vorhin ja auch schon gesagt, dass man auch nach den Ursachen diese hohen Triglyceridwerte einteilen kann, nicht wahr?
Ja.
Wie ist es denn da?
Ja, die Ursachen, genetische Veränderung, Mutationen, können zu lebenslang erhöhten Veränderungen der Lipide, also auch der Triglyceride, beitragen. Und hier gibt es auch eine ganze Fülle von Möglichkeiten. Von Relevanz ist, dass es Mutationen in Genen gibt, die einen entscheidenden praktisch Anteil in der Steuerung des Stoffwechsels haben. Und dass es Mutationen von Genen geben kann, die also nur in geringerem Ausmaß dann Stoffwechselkonsequenzen haben. Und man unterscheidet für die Bewertung von bestimmten besonders risikoreichen Triglyceriderhöhungen diese Störungen, die entweder durch ein Gen verursacht worden sind, durch eine Genmutation, die heißen monogen, nur von einem Gen hervorgerufen. Die sind sehr selten, aber von höchster Relevanz. Meistens ist es ein Gemisch von genetischen Veränderungen, die zu ganz unterschiedlichen, ja, geringer ausgeprägten Lipidveränderungen führen. Nicht? Und dazu kommen dann manchmal noch zusätzliche Faktoren, die die Ausprägung dieser Lipidveränderung dann noch mitbestimmen. Sekundär sind so durch außerhalb jetzt von Erbanlagen entstandene Lipidstoffwechselstörungen viel, viel, viel häufiger. Und da spielen für die Triglyceride zwei Ursachen eine Riesenrolle. Das eine ist die Zuckerkrankheit, der Diabetes mellitus. Insbesondere der schlecht eingestellte Diabetes mellitus kann zu enormen Triglyceriderhöhungen führen.
Das heißt, hoher Zucker heißt auch hohe Triglyceride.
kann auch hohe Triglyceride heißen. Das ist nicht obligat. Es gibt auch Leute, die es nicht haben, aber es kann dazu führen. Und ebenso spielt eine Riesenrolle ein vermehrter Alkoholkonsum. Alkohol führt in unterschiedlichem Ausmaß zu Triglyceriderhöhung. Und ich habe Betroffene kennengelernt, die im Alltag, wenn sie darauf verzichten, Alkohol zu sich zu nehmen, normale Triglyceride haben und die, wenn sie also am Vorabend meinetwegen eine halbe Flasche Wein getrunken haben, am Montagmorgen mit Triglyceriden von 500 oder 800 kommen.
Ja, das spielt eine ganz entscheidende Rolle, Gerald. Und vielleicht sollten wir ja auch betonen, dass selbst Bier auch zu Alkohol zählt. Und ganz besonders
kein Grundnahrungsmittel ist, nicht?
Richtig, richtig.
Ja. Und Ulrike, du hast bestimmt schon mal gehört, Monday Morning Hyperlipidemia, nicht?
Ja,
das sind diese Triglycerid-Leute.
Absolut, Monday Morning, ne? Also nach der Feier am Wochenende. Und vielleicht sollten wir auch hervorheben, dass manchmal denken die Patienten ja, dass sie Säufer sein müssen, dass das passiert. Und das ist ja nicht der Fall. Schon 100 Milliliter Bier, wenn man diese Neigung dazu hat, können ja schon 100 Milliliter Bier bereits zu einer Triglyceriderhöhung führen. Also das muss man sich vielleicht vor Augen führen. Und da kann man auch schon sehen, wie man erreichen kann, wenn man das einfach nur weglässt. Ja. Ne?
Dann können Medikamente Triglyceriderhöhung verursachen. Manche blutdruckwirksamen Medikamente können das tun. Entwässerungsmedikamente können das in einem gewissen Umfang tun. Dann spielen Leber- und Nierenerkrankungen in der Entstehungsmöglichkeit für Triglyceride eine Rolle. Schilddrüsenerkrankungen weniger, die betreffen mehr das Cholesterin. Was aber wichtig ist, dass also auch hormonelle Situationen, wie zum Beispiel eine Schwangerschaft, auch bei bestimmten genetischen Voraussetzungen, auslösenden Faktoren sein können für die massivsten Triglyceriderhöhungen.
Okay, also ich verstehe. Bei den Triglyceriden guckt also mein Arzt erstens, könnte es genetisch sein, besonders wenn die besonders hoch sind und es ist ein Gen oder sind es vielleicht mehrere Gene. Und zweitens schaut er, ist es sekundär, sprich durch eine andere Erkrankung oder durch andere Medikamente hervorgerufen. Und deswegen passt das ja auch wieder ganz gut, was wir am Anfang erklärt haben mit dem Blutbild, was die Ärzte am Anfang bei Fettstoffwechselwerten schauen, nämlich nicht nur die Fettstoffwechselwerte, sondern eben auch Zuckerwerte, Leberwerte, Nierenwerte, Schilddrüsenwerte, um genau das eben erfassen zu können. Und je nachdem wird dann ja auch die Behandlung anders sein. Ja, lieber Gerald, bei diesen sehr deutlichen Triglyceriderhöhungen, wir haben schon mehrfach jetzt gehört, dieser Wert von 10 Millimol für uns hier im Osten oder über 900 Milligramm pro Deziliter bei euch oben in Bremen. Wie sind denn da die Erscheinungsformen?
Ja, bei diesen extremen Abweichungen können kann eine multifaktorielle Chylomicronämie vorliegen oder ein Krankheitsbild, das als familiäres Chylomicronämie-Syndrom
bezeichnet worden ist. Das klingt jetzt kompliziert.
Ja, das ist auch relativ kompliziert, aber es ist für das Verständnis jetzt der Komplikation, über die wir uns jetzt ja unterhalten werden, über die Pankreatitis, von ganz entscheidender Bedeutung. Und diese Chylomicronämie-Syndrome sind also gekennzeichnet durch die Vermehrung der Chylomikronen. Und zwar nicht nur Chylomikronenerhöhung unmittelbar nach dem Essen, was wir ja besprochen haben als ein ganz normaler Stoffwechselvorgang, sondern die Chylomikronen bleiben erhöht, auch im weiteren Lauf des Tages, weil Stoffwechselvorgänge durch genetische Abweichung jetzt der abbauenden Enzyme diese Krankheit verursachen. Und eine Möglichkeit, diese Chylomikronenerhöhung jetzt erstmal orientierend zu erfassen, ist der Kühlschranktest, den wir schon kurz angesprochen hatten. Wenn man also Blut vom Arzt abnehmen lässt und der Arzt stellt dann das Blut über Nacht in den Kühlschrank, dann sacken die roten Blutkörperchen und die Blutkörperchen ab und es bleibt dann als Überstand, so ein rahmiger Überstand, und der weist darauf hin, dass also Chylomikronen erhöht sind. Und wenn das im nüchternen Zustand der Fall ist, dann muss man an so eine Chylomikronämie denken.
Das war diese Schlagsahne, die wir vorhin hatten.
Das war die Schlagsahne.
Jawohl. Ja, und lieber Gerald, wenn ich jetzt so hohe Triglyceride im Blut habe, was macht dann mein Arzt? Was ist das Ziel der Behandlung?
Ja, er hat zwei Ziele. wenn er erkennt, dass die Triglyceride sein Risiko erhöhen, dass die Risiko des Patienten erhöhen für Arteriosklerose-bedingte Komplikationen, also Arterienverkalkung. Das ist also eine Therapieindikation oder eine Notwendigkeit zu therapieren. Und das zweite Behandlungsziel ist die Behandlung und Prävention einer Bauchspeicheldrüsenentzündung.
Verstehe. Und was hat er da für Möglichkeiten, mir zu helfen? Wie kriege ich diese hohen Blutfette runter in meinem Blut?
Ja, im Vordergrund, das ist auch schon jetzt in unserem Gespräch schon einige Male angeklungen, im Vordergrund stehen Lebensstilmaßnahmen. Also der Patient muss versuchen, dass er sein Gewicht normalisiert und gegebenenfalls sein Blutzucker eingestellt ist. Und man kann dann Verbesserung der Triglyceride, Abnahme der Konzentration um bis zu 70% realisieren.
Den Alkohol muss ich weglassen, hattest du vorhin noch erklärt.
Alkohol muss man ebenfalls weglassen. Darauf Zucker kommen wir nachher auch noch mal ganz konkret.
Gut,
ich wollte nur auf das Prinzip, ich habe Alkohol jetzt noch nicht, aber hat natürlich im Alltag eine Riesenbedeutung und es ist gut, dass du es nochmal sagst. Dann gibt es Medikamente, die Einfluss haben, also auf die Triglyceride. Eine Medikamentengruppe heißt sind Fibrate. Andere Medikamentengruppen sind oder Wirkstoffgruppen sind Omega-3-Fettsäuren. Dann gibt es eine Form von Triglyceriden, die mit der Ernährung zu sich genommen werden, jetzt nicht langkettige Fettsäuren enthalten im Triglyceridmolekül, sondern mittelkettige Triglyceride sind. Das hat nichts zu tun mit den gesättigten und ungesättigten Fettsäuren, was viele Leute wissen, sondern mittelkettige Triglyceride sind also eine Darreichungsform für Fette, eine Ernährungsform für Fette, die nicht zur Chylomikronbildung führen. Statine bringen nicht viel. Und dann gibt es ganz neue Medikamente, die also bestimmte Stoffwechselschritte beim Abbau der Triglyceride jetzt erleichtern, auf die wir dann im Einzelnen noch eingehen, die man spritzen muss.
Okay, das heißt, die Statine bringen mir nicht so viel, um die Triglyceride. Statine
bringen fast nichts.
Um die Triglyceride zu senken.
Aber fürs Cholesterin.
Fürs Cholesterin und gegen einen Herzinfarkt und gegen Schlaganfall sind sie ja sehr gut, ne? Ja, lieber Gerald, magst du mal beginnen mit unserer Zusammenfassung dieses kleinen
Beitrages? Ja, sehr gerne. Wir haben also gesprochen jetzt über Triglyceride, die auch als Neutralfette bezeichnet werden. Sie sind erhöht, wenn die Werte über 1,7 Millimol oder 150 Milligramm pro Deziliter, manche sagen auch 200 Milligramm pro Deziliter liegen, bei massiven Triglyceriderhöhungen über 10 Millimol und über 109 Milligramm pro Deziliter besteht die Gefahr einer Bauchspeicheldrüsenentzündung. Unterscheiden muss man primäre genetische Angeborene von sekundären, die zum Beispiel durch Alkohol entstanden sind.
Ja, und wie wir richtig gehört haben, haben wir eine ganz starke Beeinflussung durch unseren eigenen Lebensstil. Und besonders wichtig hervorzuheben ist hier nochmal der Alkohol. Und Gerald, man kann es eigentlich zusammenfassen, alles, was Spaß macht, ist schlecht für Triglyceride, ne? Also Alkohol ist schlecht, Süßes ist schlecht, Fruchtsäfte sind auch schlecht, also Fructose, sprich Fruchtzucker, auch das macht hohe Triglyceride. Fettiges ist schlecht, also alles, was irgendwie Spaß machen könnte.
Was also ernährungsmäßig, ja. Wobei ist natürlich immer eine Frage, wie bei allem, das wissen unsere Patienten natürlich auch, immer jeweils der Dosis ist.
Da hast du recht.
Also so, sonst ist es nicht so. Und Triglyceride werden auch noch durch körperliche Aktivität gesenkt.
Ja, das kann ja auch Spaß machen. Ja, und wir müssen immer andere zugrunde liegende Erkrankungen ausschließen und alle Medikamente bedenken und besonders den Diabetes, also die Zuckerstoffwechselkrankheit bedenken als mögliche Ursache. Und dann?
Ja, spannend ist, was doch noch dazugekommen ist. Es gibt erst seit relativ kurzer Zeit für die ganz besonders gefährlichen Formen der Hypertriglyceridämie neue Medikamente, neue Substanzgruppen, auf die hier schon mal hingewiesen werden soll, weil das also ganz, ganz große Fortschritte in der pharmakologischen Therapie darstellt.
Absolut. Und das heißt, wenn die Triglyceride trotz dieser ganzen Maßnahmen, die wir gerade gesagt haben, also perfekten Lebensstil und alles ist sehr schön umgesetzt, trotzdem über 10 oder über 900 bleiben, dann muss man an die Möglichkeit sowas Genetisches denken und über diese spannenden neuen Therapieverfahren und was man da machen kann, folgt unser nächster Podcast, lieber Gerald.
Jawohl.
Vielen Dank fürs Zuhören. Sie merken, im Team mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin können Sie sehr viel bewegen und gemeinsam in ein gesünderes und längeres Leben starten. So behalten Sie Ihr Risiko im Griff. Auf der Internetseite schatzkiste-prävention.eu finden Sie alle Podcast-Folgen und mehr Informationen zum Nachlesen. Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ersetzt in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung, sondern sollen diese ergänzen und helfen, im Dschungel des Internets verlässliche Informationen zu finden. Bleiben Sie herzgesund. Bis zum nächsten Mal.